Ja, der letzten paar Sündig haben wir so die grossen Linien von biblischen Ereignissen angeschaut. Wir könnten sagen, so die grossen Ereignisse im Kirchenjahr. Wir haben gesehen, wie dann 40 Tage nach Ostern Jesus seinen Jüngern ganz individuell begegnet ist. Bis dass sie wirklich glauben haben können, dass er auferstanden ist und lebt. Wie wir es jetzt gerade in diesem Lied gesungen haben, mein Erlöser lebt. Wir haben gesehen, wie Jesus mit der Auffahrt seinen Platz im Himmel eingenommen hat und wie damit seine Herrschaft und das Reich Gottes auf verschiedenen Ebenen Gestalt angenommen hat. Und wir haben letzten Sonntag Pfingsten angeschaut, gesehen, wie an Pfingsten mit dem Heiligen Geist die Kraft auf die Jünger gekommen ist, die übernatürliche, göttliche Kraft auf die Jünger gekommen ist, die ihnen bis dann noch gefehlt hat. Noch gefehlt hat, um an sie begeisternden Zeugen rauszugehen und von dem zu erzählen, was sie erlebt haben. Und wie der René am Anfang schon angetönt hat, da knüpfen wir heute so ein bisschen an. Und zwar mit der grossen Frage, ja, wie geht es jetzt eigentlich weiter nach Pfingsten? Was ist denn passiert? Die Apostelgeschichte berichtet uns da ganz viel darüber. Sie berichtet uns darüber, wie auf dieser Basis von diesen Ereignissen aus dieser verstreuten und verängstigten Jüngerschar eine Gruppe von mutigen und verschlossenen, entschlossenen, entschiedenen Verkündiger geworden ist, die das Evangelium in die Welt herausgetragen haben. Die Apostelgeschichte erzählt uns, wie die Botschaft von Jesus in der kürzesten Zeit in der ganzen damaligen Welt Verbreitung gefunden hat. Und zwar angefangen in Jerusalem, Judäa und Samaria bis schlussendlich in die ganze Welt. Wenn wir an die Apostelgeschichte denken, kommen uns meistens zuerst so die grossen Männer in den Sinn. Der Paulus, der Petrus, eben der Apostel. Die Apostel, die in einer Weise gewirkt haben, die für uns schier unerreichbar scheint. Wir denken, Mann, wenn wir so wären wie die, dann würde es abgehen. Fast so, als wäre die Apostelgeschichte die Geschichte der Apostel. Aber wenn wir ein bisschen genauer auf den Inhalt von diesem Buch schauen, wenn wir ein bisschen genauer heranschauen, was nach Pfingsten alles passiert ist, dann merken wir, dass wir dem Buch eigentlich fast einen anderen Titel geben müssten. Vielleicht würde es besser heißen: Die Geschichte von Jesus und dem Heiligen Geist. Wie er durch ganz viele unterschiedliche Personen gewirkt hat. Nicht nur die grossen Bekannten. Durch ganz viele unterschiedliche Männer und Frauen, die an ihrem Platz, mit ihren Möglichkeiten, auf ihre Weise dazu beigetragen haben, dass die Botschaft von Ufert, Ostern, Pfingsten, vom Leben von Jesus sich verbreitet hat. Die Geschichte von Jesus und dem Heiligen Geist, wie er durch normale Menschen, wie du und ich sind, gewirkt hat und gelebt hat. Und ich möchte darum heute auch nicht einer von diesen grossen Männern, wie Paulus oder Petrus oder einer von diesen grossen, bekannten Geschichten herausgreifen, sondern ich möchte aus dem Leben von einer einfachen, aber ziemlich außergewöhnlichen Frau berichten. Und zwar ist es eine Frau, die alles andere als bekannt ist. Und trotzdem hat sie eine sehr entscheidende Rolle gespielt. Eine Frau aus dem Umfeld von Paulus. Geschichtlich kommen die Begegnung zwischen ihr und Paulus so ungefähr bei Apostelgeschichte 18,18 einordnen, kurz vor dem Start von seiner dritten Missionsreise. Und außergewöhnlich ist sie auch, weil sie ein bisschen unsere Vorurteile herausfordert. Was wir denken, dass der Paulus so über Frauen gedacht hat. Und René hat es angetönt am Anfang, es geht um Phöbe. Und an dieser Stelle hätte ich jetzt am liebsten gefragt, ja, wer kennt Phöbe? Am liebsten hätte ich gefragt, ja, könnt ihr mal die Hände aufheben, wer die Phöbe kennt? Jetzt ist es noch etwas schwierig. Ich sehe da nur ein paar Mitarbeiter im Saal und euch nicht. Vielleicht könnt ihr es gleich vor dem Bildschirm für euch machen. Vielleicht habt ihr den Chat nebendran auf und dann könnt ihr jetzt ganz spontan in den Chat hineinschreiben, was ihr denkt, dass die Phoebe gemacht hat. So der erste Eindruck, ohne zu googeln. Ja, es gibt einen Grund, warum wir sie nicht so gut kennen, die Phoebe. Sie kommt nur einmal in der Bibel vor. Und zwar am Schluss vom Römerbrief. In dem Teil, wo so ein schöner Titel, das schöne Titel Grußwort steht. Und vielleicht geht es dir ja anders als mir. Aber ich muss zugeben, dass ich die Teile mit dem Grußwort und die Teile mit einer langen Namensliste oftmals ein bisschen überfliege. Und die Phoebe wahrscheinlich schon einige Mal verpasst haben. Heute möchten wir ein bisschen neuer hinschauen. Ich lese uns aus dem Römer 16 die ersten zwei Vers von dieser Grußliste. Ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe, die ein Diakon in der Gemeinde von Kenchrea ist. Nehmt sie im Namen des Herrn auf, wie es Heilige tun sollen, und steht ihr in jeder Sache bei, in der sie euch braucht. Denn sie ist vielen ein Beistand geworden, auch mir selbst. Die Schlussgrüße gehen jetzt noch 11 Vers weiter. Und jeder von diesen 11 Vers fängt damit an, dass der Paulus schreibt, grüßt auch, Pünktli, 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 und dann eine Aufzählung von verschiedenen Personen. Insgesamt erwähnt er da 29 Personen, die beteiligt waren an dem Verbreiten vom Evangelium, beteiligt sie sind, Apostelgeschichte zu leben. 29 Personen, die eben weniger bekannt sind, als er selber war, die aber an ihrem Platz, in ihrer Rolle, entscheidend dazu beigetragen haben, dass die Geschichte von Jesus sich verbreitet hat. Und von diesen 29 Grüßen am Ende von diesem Grußwort gehen 9 an Frauen. Und ich glaube, dass das für die damalige Zeit eine recht bemerkenswert hohe Frauenquote war. Es sind nämlich alles Leute, die Paulus in seinem engsten Mitarbeiterstab hatte. Aber gehen wir zurück zu der Phoebe. Der Paulus schreibt, ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe. Und obwohl wir eben gesehen haben, dass er einige Frauen anspricht, geht er mit dem Begriff Schwester eher sparsam um. Das stimmt. Im geistlichen Sinn findet man den Begriff Schwester sogar nur an 4 Stellen. Warum ist das so? Warum ist er so zurückhaltend mit dem Begriff Schwester? Ich möchte heute mal 2 Gründe mitbringen. Das ist zuerst einmal ein sprachlicher Umstand. Schwester heisst auf Griechisch Adelphe und Brüder Adelphos. Nicht so wie bei uns, 2 total unterschiedliche Wörter, sondern nur die Endungen sind verschieden. Das ist noch oft so im Griechisch, dass Endungen sehr viel aussagen. Dazu kommt aber, wenn wir bei dem sprachlichen Umstand bleiben im Moment, dass das Wort Adelphos, das für Brüder steht, gleichzeitig noch eine zweite Bedeutung hat. Und zwar auch so eine neutrale Gattungsbezeichnung ist, wo das Geschlecht keine Rolle spielt. Und wenn man sich das ein bisschen überlegt, vielleicht so bis in die 60er, vielleicht 70er Jahre, haben wir das bei uns ja auch gekannt. Wenn wir einen Brief bekommen haben, wo gestanden ist, liebe Studenten, haben sich selbstverständlich Männer und Frauen angesprochen gefühlt damals. Nur weil wir das heute ein bisschen anders sehen, wenn wir das heute differenzierter anschauen, heisst das nicht, dass wir das auch von einem Autor aus der damaligen Zeit schon erwarten können. Heisst das nicht, dass er das auch so differenziert hat müssen schreiben, wenn er beide hätte wollen meinen. Er könnte also gut an vielen Stellen einfach das Neutrale gewählt haben. Beim zweiten Grund wird es nochmal ein bisschen spannender. Ich würde den zweiten Grund als einen geistlichen Grund betiteln. Wo Jesus einmal auf seine Mutter und seine Brüder angesprochen wird, in Matthäus 12, Vers 48, zeigt er so auf seine Jüngerschar und antwortet, seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Im Galater 3, 28 griff der Paulus das auf und differenziert ein bisschen weiter. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Christus. Wir sind beim geistlichen Grund. Der Vers sagt uns, dass es aus der erlösungstechnischen Sicht Männer und Frauen, Juden und Nichtjuden, Sklaven und Freie gleich zu behandeln sind. Aus Erlösungsperspektive gibt es nur eine Art von Unterscheidung. Menschen, die zu neuen Menschen geworden sind durch Jesus und tätige, die Jesus noch nicht kennen. Wenn Paulus da also Phoebe als Schwester bezeichnet und an ganz vielen anderen Stellen vor allem von Brüdern redet, dann ist geistlich gesehen die gleiche Aussage dahinter. Er sagt damit, liebe Leute, liebe Empfänger von diesem Brief, die Person, die ich da zu euch schicke, die gehört in die Kategorie, wo durch Jesus zu einem neuen Mensch geworden sind. Sie ist eine Mitgläubige von euch. Und darum können wir auch sagen, wenn der Paulus in seinen Brief oder andere Autoren in den Brief schreibt, liebe Brüder, dann meint er in erster Linie damit nicht Männli oder Weibli, sondern er meint liebe Mitgläubige, liebe Menschen, die in Jesus ihre neue Lebensmitte gefunden haben. Und wo immer das Frauen und Männer sind, dürfen wir ohne schlechtes Gewissen auch ergänzen und sagen, liebe Brüder und Schwestern, wie das einige Bibelübersetzungen ja auch tun. Bei den Phoebe stehen wir für einmal nicht vor dem Problem. Gehen wir darum noch einen Schritt weiter. Die Empfehlungen von Paulus gehen weiter, indem er jetzt ganz konkrete Qualifikationen nennt. Ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe, die ein Diakon der Gemeinde von Kenchrea ist. Diakon der Gemeinde als ihre Qualifikation. Für uns klingt der Begriff Diakon heute vielleicht eher ein bisschen einfach. Vielleicht sogar ein bisschen niedrig. Jemand, der etwas Einfaches tut oder auch zudient. Das war damals mit dem Begriff definitiv etwas anders gewesen. Im griechischen Umfeld war damit jemand gemeint, der eine Tätigkeit im Auftrag von einer anderen Person erledigt und dabei eine umfassende Kompetenz bekommt. Eine Kompetenz im Namen von seinem Auftragsgeber, Botschaften weiterzugeben und sogar rechtliche Tätigkeiten wie einen Vertrag auszuführen im Namen von seinem Auftragsgeber. Mit dem Titel Diakon ist eine Person in vielen Fällen also sogar aufgewertet worden. Es wird deutlich gemacht, dass es nicht einfach seine Botschaften, irgendwelche Worte sind, die er weitergibt, sondern dass er im Auftrag von einer Autorität, in unserem Fall von einer Gemeinde und vielleicht indirekt von Jesus, kommt und die Botschaft weitergibt. Und fast immer, wenn der Paulus den Titel Diakonos braucht, ist es im Zusammenhang mit einer Aufgabe wie Gemeindegründung, Gemeindeleitung, Evangeliumsverkündung gewesen. Aber an dieser Stelle da setzt er sogar noch einen oben drauf. Die Wortkombination, die er da verwendet für die Phoebe, Diakon der Gemeinde, wird nämlich nur noch für eine einzige andere Person verwendet im ganzen Neuen Testament. Und zwar für den Paulus selber. Im 1. Kolosser 1,24, dort heißt es über den Paulus, er ist der Diakon der Gemeinde durch das Amt, das Gott ihm gegeben hat. Der Paulus könnte also kaum eine Bezeichnung verwenden, die noch wertschätzender ist, noch würdiger ist als die. Er setzt sie mit dem eigentlich auf die gleiche Stufe wie er selber. Er zeigt damit, hey, auch ihr hat Gott das Amt gegeben, wie er es mir gegeben hat. Und Phoebe hat tatsächlich mit dem Amt vom Diakon eine Schlüsselposition. Das sollen die Empfänger wissen. Das ist in Paulus wichtig. Darum schreibt er das da so prägnant. Und ich meine, jetzt könnte man vielleicht einwenden, ja, das heisst ja noch nichts, wenn ich eine Schlüsselposition habe, in einem kleinen Dörfchen, wenn ich Gemeindepräsident vom Dorf zum Dorf bin, dann ist das weniger spektakulär, als wenn ich Gemeindepräsident in Uster oder Zürich bin. Stimmt. Aber dass Sie jetzt nicht gerade alle von euch googeln müssen, zum Dorf ist das kleinste Dörfchen der Schweiz, das nur 3 Einwohner hat. Stimmt, das ist ein Unterschied. Aber von der Phoebe wissen wir, wo sie ihre Aufgabe erfüllt hat. Wo ihr Wirkungsort war. Und zwar war es die Stadt Kenchrea. Und die Stadt war alles andere als ein Provinzdörfchen. Lass uns das mal auf der Karte anschauen. Kenchrea war eine von den beiden Hafenstädten von Korinth. Dort, wo die Landmasse am schmälsten war, die Meere also am nächsten zueinander gekommen sind, dort hatte es 2 Häfen. Einen in Korinth, auf der Seite von Korinth, oben drauf auf dem Bild, und unten dran eben Kenchrea. Der Grund ist ganz einfach. Für das Schiff ist es je nach Jahreszeit extrem gefährlich, dort unten rundherum zu segeln, weil es dort sehr viele heimtückische Klippen und Küstenstreifen gehalten, sondern stürmisch können sein. So ist Korinth mit diesen 2 Hafenstädten zu einem enorm grossen Umschlagplatz geworden. Da sind Waren von der einen Meeresbucht in die andere Meeresbucht transportiert worden. Da ist gehandelt worden, da hat es Sklaven gegeben, da hat es Geldgier gegeben, da hat es Prostitution gegeben, da hat es Diebe gegeben, da hat es alles Mögliche, was man sich vorstellen könnte. Alles Sinn und aller Unsinn von Ost und West sind da zusammengekommen. Alles, was die Welt zu bieten hatte, Gutem und nicht Gutem. In so einer Umgebung hat die Phoebe gelebt und gewirkt. In so einer Umgebung hat sie Apostelgeschichte gelebt. Und in dem Umfeld von dieser urchristlichen Gemeinde ist es so gewesen, dass, wie übrigens immer in der urchristlichen Gemeinde, dass materielle und geistliche Hilfe immer so ein bisschen Hand in Hand gegangen sind. Als Diakon hat sie also Menschen geholfen, ist ihnen beigestanden, hat sie gepflegt und verpflegt und gleichzeitig hat sie Menschen Jesus näher gebracht. Hat ihnen Gottes Botschaft näher gebracht. Sie erklärt, ist missionarisch tätig gewesen. Wir wissen nicht, mit wie viel Unterstützung sie das noch gemacht hat. Wir wissen nicht genau, wie gross ihre Gemeinde noch war. Aber wir wissen, dass sie mit ihren Gaben, an ihrem Platz, an dem Ort, Gott dienet hat. Und dass sie das so gut oder so bemerkenswert gut da hat, dass der Paulus das speziell erwähnt. Das ist noch ein Bild, das habe ich vorhin vergessen. Wie das so ein bisschen aussehen kann. Der Paulus erwähnt, sie ist vielen ein Beistand geworden, auch mir selbst. So wie sie an ihrem Ort Apostelgeschichte gelebt hat, ist sie vielen ein Beistand geworden. Auch ihr Name, könnte man sagen, ihr Name war Programm. Auf Deutsch übersetzt heisst Phoebe die Leuchtende. Sie war Licht und Sonnenschein in dieser Hafenstadt, wo von Ost und West so viel Not zusammengeflossen ist. Und ich glaube, an diesem Punkt können wir ganz viel von ihr lernen. Sie war nicht die grosse Superheldin, die heute jetzt einfach alle von vornherein kennen, wie der Paulus und der Petrus. Aber ihren Platz, an ihrem Platz hat sie geleuchtet wie noch etwas. Hat sie einen gewaltigen Unterschied gemacht. Und Jesus hat seinen Jüngern und damit uns allen das Wort mitgegeben, ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5,14. Er hat uns alle als sein Licht und nicht als irgendein kleines Schlusslicht für die Welt berufen. Und das heisst jetzt nicht, dass jeder Einzelne von uns allein die ganze Welt erhellen müsste. Nein. Aber du und ich, wir können an dem Platz, wo wir sind, ein Licht sein. Das bedeutet, das Licht dieser Welt sein. Wir können an dem Platz, wo wir sind, ein Licht sein. Gerade in dieser speziellen und vielleicht auch herausfordernden Zeit. An dem Platz, wo wir sind. Auf Jesus hinweisen. Vielleicht einen Livestream-Link weitergeben. Praktische Hilfe anbieten, auch weiterhin, wenn sie vielleicht plötzlich nicht mehr so viel tun. Hoffnung vermitteln. Nachfragen, gerade jetzt, wo scheinbar alles wieder so ein bisschen normal wird. Nachfragen, ob es bei deinem Nachbarn wirklich auch so ist. An deinem Platz bist du das Licht dieser Welt. Kommen wir nochmal zurück zum Paulus und zu der Phoebe. Während seiner dritten Missionsreise hat jetzt eben der Paulus im Aufenthalt, wo er in Korinth war, den Römerbrief geschrieben. Und der Paulus erwähnt keine andere Person, die nach Rom reist, als die Phoebe. Die Phoebe war Briefträgerin, die den Römerbrief nach Rom bringt. Er schreibt darum bei unseren Grußwörtern: Nehmt sie im Namen des Herrn auf, wie es Heilige tun sollen, und steht ihr in jeder Sache bei, in der sie euch braucht. In diesem Vers spüre ich schon ein bisschen auch eine Sorge von Paulus raus. Nämlich, dass man die Phoebe nicht mit dieser Hochachtung, mit dieser Wertschätzung könnte aufnehmen, wie sie es verdient hat. Dass man in ihr nicht die wichtige und bewährte Mitarbeiterin sieht von Paulus. Vielleicht, dass man sie sogar geringschätzen könnte, wie das oft der Fall war gegenüber Frauen in dieser Zeit. Und darum betont er da so explizit, dass sie in Rom Phoebe aufnehmen sollen. Dass sie ihr gleich viel Unterstützung entgegenbringen sollen, wie man das bei jedem anderen auch da hätte. Nehmt sie im Namen des Herrn auf, wie es jemanden, der zu Christus gehört, verdient. So übersetzt eine andere Übersetzung. Phoebe wird zum Briefträgerin. Zur Briefträgerin vom grundlegendsten und wertvollsten Brief, den Paulus geschrieben hat. Es ist der Römerbrief, wo bekannte Vertreter aus der Kirchengeschichte, wie der Augustin, der Martin Luther, der John Wesley und noch einige mehr zum Glauben geführt hat. Es ist der Römerbrief, wo so die Verwirrungen und Verirrungen vom Menschen als Sünde beim Namen nennt, wo es als eigenmächtiger Handeln vom Menschen, als Trennsein von Gott entlarvt. Und es ist genauso der Römerbrief, der die Lösung aufzeigt. Und da im Kapitel 3, Vers 24 sagt: Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Die Phoebe als Briefträgerin von dieser wichtigen Botschaft, von dem Wort Gottes. Und jetzt kommt, dass die Phoebe mit dem Brief in Rom ankommt. Und in ihrer Rolle als Überbringerin von dem Brief hat sie ziemlich sicher auch den Auftrag, den Brief in Rom zu vertreten. Vielleicht den Paulus zu erklären, wenn etwas nicht ganz verständlich ist. Man könnte sagen, sie hat den Römerbrief in Rom predigen müssen. Beides Aufgaben, die der Paulus mit Sicherheit nur jemandem anvertraut, wo er voll und ganz dahinter stehen kann. Phoebe hat Apostelgeschichte gelebt zu ihrer Zeit. Und es wäre jetzt einfach, da stehen zu bleiben und uns einfach darüber zu freuen, dass der Paulus so wichtige Frauen mit im Team hatte, darüber zu freuen, dass es Menschen wie dich und mich braucht, um das Evangelium weiterzuverbreiten, dass er auch so Leute in seinem Mitarbeiterkreis hatte. Es wäre einfach, da stehen zu bleiben. Aber so einfach möchte ich es uns heute Morgen doch nicht ganz machen. Apostelgeschichte geht nämlich auch heute weiter. Die ist nicht dann abgeschlossen, wo der letzte Satz in diesem Buch ist. Nicht nur die Phoebe ist Briefträgerin, sondern ich glaube auch wir alle dürfen uns als so Briefträger vom Wort Gottes bezeichnen. Der Paulus findet dazu im 2. Korinther 3, Vers 3 folgende Worte. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr selbst ein Brief seid, den Christus verfasst hat. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Darum möchte ich uns heute Morgen ermutigen, den Schritt weiterzugehen. heute Apostelgeschichte zu leben. Dort, wo du bist. Da, in Oster, wir als Kirche Neuwies. Lass uns selber so einen erkennbaren Brief Gottes sein. Ein Brief, wo man die Handschrift von Jesus drin erkennt. Wo die Herzen der Menschen in unserem Umfeld leuchten. Darum habe ich die Kugel noch mal aufgeblendet. Dort, wo wir sind. Mit unserer Geschichte. An unserem Platz. Das ist Apostelgeschichte 2.0. Apostelgeschichte heute. So geht es heute weiter. Mit dir und mir. Amen.